1. Korinther 12, da werden wir zuerst rein. Ja, Korintherbrief. 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Vielleicht so ein bisschen als Background für unsere Gäste. Wir studieren eigentlich sonntagmorgens durch das Johannesevangelium und sind da in Kapitel 14, in dem Abschnitt, wo Jesus meistens über den Heiligen Geist, über die Person des Heiligen Geistes spricht. Und wir haben uns so unterhalten, wer der Heilige Geist ist und wie er ist und wie wir wachsen können in der Beziehung mit ihm. Und parallel dazu haben wir jetzt am Dienstag so eine Miniserie begonnen, wo wir uns unterhalten über die Geistesgaben, über die Gaben, die der Heilige Geist uns geben möchte. Und da haben wir letzte Woche begonnen, eine kleine Einleitung. Ihr dürft euch auch alle gerne beteiligen, wenn es irgendwie Fragen gibt oder irgendwer was zusätzliche Einsicht hat. Wir sind so ein kleiner Kreis. Heute Abend, da ist das überhaupt kein Problem. Vielleicht nochmal kurz als Wiederholung. Ich denke, ganz wichtig ist, dass wir erkennen, dass die geistigen Gaben, die Gott uns schenken möchte, nicht irgendwie unabhängig sind. Dass es nicht Geschenke sind, die unabhängig sind von dem Geber. Das ist nichts Eigenständiges. Das ist die Manifestation seiner Gegenwart in dir eigentlich. Ein Aspekt von seinem Leben, dass er in dir lebt, ist, dass er mächtig ist und fähig ist und ja, ein Aspekt unserer Beziehung mit ihm. Eigentlich. Ich lese sogar ein Zitat vor, was ich dazu gelesen habe, von Sam Storms zu dem Thema auch. Da schreibt er, Gaben sind nicht irgendein Zeug, unter Anführungszeichen, irgendeine Substanz, unabhängig von Gott. Geistliche Gaben sind nichts weniger als Gott selbst in uns, der unseren Seelen Energie gibt, unserem Sinn Offenbarung gibt, unserem Willen Kraft gibt und der seine souveränen und gnädigen Absichten durch uns bewirkt. Geistige Gaben dürfen nie deistisch gesehen werden, also mit einem kleinen D. Das ist diese Sichtweise, dass Gott mal irgendwie das alles gestartet hat, aber sich seither zurückgezogen hat von der Schöpfung und nicht wirklich was mit uns zu tun haben will jetzt direkt. Also geistige Gaben dürfen nie deistisch gesehen werden, als ob ein Gott dort draußen uns hier unten einige Dinge gesandt hat. Geistige Gaben sind Gott, der gegenwärtig ist durch menschliche Gedanken, Taten, Worte und Liebe. Also Gottes Geistesgaben sind nicht irgendwie Weihnachtsgeschenke, die er uns gibt und jetzt ist es deins. Es steht in Beziehung mit ihm. Er ist eigentlich der Begabte, der in uns ist. Und er will seine Gaben durch uns ausleben. Immer in Beziehung, wenn wir ihm vertrauen und von ihm abhängig sind. Das ist ganz, ganz wichtig bei allem eigentlich, wenn wir über geistliche Dinge sprechen. Aber Gott wirkt auch nicht unabhängig von uns. Er drückt sich auch nicht durch uns aus, wenn wir ihm das verweigern. Und wenn wir ihm nicht verfügbar sind oder nicht abhängig sind. Das ist die zweite Seite der Medaille. Also es ist kein Entweder-Oder. Wir sind nicht vollkommen passiv. Wir sind insofern passiv, als dass wir es nicht aus uns tun können. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Geistlich gesprochen zumindest. Aber auf der anderen Seite wird er auch nur durch uns wirken und sich ausdrücken, sein Leben ausleben, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Uns ihm anvertrauen. Also es hat was damit zu tun, mit unserer Hingabe, unserer Verfügbarkeit und unserem Glauben. Stell dir dazu in Jakobus 1, Vers 5, schreibt der Jakobus zum Beispiel, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Und dann sagt er aber, bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Also wankelmütig oder zweigeteilt, ein Mensch mit geteilten Herzen eigentlich. Noch dazu ein Zitat, jemand hat geschrieben, diejenigen, die skeptisch sind bezüglich dessen, was Gott tun kann und tun wird, erfahren selten seine Kraft. Und das stimmt auch. Also es hat auch etwas mit uns zu tun. Noch eine Bemerkung, geistliche Gaben funktionieren auch nicht unabhängig oder automatisch, also unabhängig von unserem Willen oder von unserem Bemühen. Sind auch nicht immer auf dem gleichen Level sozusagen. Wir sehen das zum Beispiel im Timotheusbrief, wo der Apostel Paulus seinem Schützling, dem Timotheus, schreibt, vernachlässige nicht die Gabe, die in dir ist. Oder er ermutigt ihn in einem anderen Brief, diese Gabe anzufachen, die in ihm ist. In 1. Korinther 14, Vers 1 steht, eifert nach den geistlichen Gaben. Also wir können wachsen in diesen Dingen. Manchmal eifern wir nicht. Manchmal vernachlässigen wir diese Dinge. Warum? Vielleicht manchmal diese Selbstgenügsamkeit, dass wir denken, wir brauchen ihn nicht und wir können es irgendwie aus eigener Kraft hinbiegen und aus eigener Kraft anderen Leuten dienen und diese Dinge aus eigener Kraft Gemeinde bauen. Eigener Weisheit, manchmal dieses Mangel an Erkenntnis, dass wir einfach das, was Gott uns sagt in seinem Wort, nicht studieren oder nicht studiert.
Ich glaube, es ist einfach schwer heutzutage, weil jeder offensichtlich was anderes lebt, Großteil der Gesellschaft. Deswegen ist es so schwer, im Alltag in sich zu gehen, nämlich den Geist zu leben. Es wird überall, geh nur vor die Tür, wird es anders gelebt. Das ist das Problem. Wir wollen alle, aber größte Zeit von unserem Leben immer anders suggerieren, deswegen wenn wir zu Hause in unserem stillen Kämmerchen oder auch woanders und wollen unser stillen Kämmerchen, geht es nicht immer. Es wird an uns gezogen.
Ja gut, ja.
Das ist aber nicht nur, dass wir nicht wollen, es geht manchmal nicht in unserer Welt heute. Deswegen müssen wir uns doppelt anstrengen.
Ich denke, da muss man sich halt Wege suchen, wo das halt so ist. Genau. Und deswegen denke ich nicht so. Ich denke, es gibt immer die Möglichkeit, wenn man das wirklich will, wenn man sich dem ganz hingibt, dann sucht man sich Nischen, wo das eben funktioniert. Dann ist es wurscht, ob die Gesellschaft das mitlebt oder nicht, so sehe ich es.
Ja, gut, wäre es.
Aber man schwimmt immer die Teile mit. Manchmal ist man einfach mitgerissen, wie wenn eine Welle kommt. Da machst du nichts. Bist du drin. Und man muss ja mit der Menschheit, mit allen, auch die, gerade die, die nicht sind wie wir. Wir müssen jeden mitnehmen, selbst wenn er sich uns zurückkehrt. Wir sind alle wert, gleich wert.
Ja klar, alle Menschen lieben. Das können wir aber wieder nur.
Deswegen müssen wir raus. Auch die nicht so denken, über uns dann lachen. Weil dann mache ich es genauso.
Aber die müssen ja gerade für Jesus hören. Ne? Und das geht wieder nur in, ich meine, wie kann ich lieben, aus mir selbst sehr begrenzt. Da brauche ich wieder ihn, der mir hilft. Und ich denke, das ist die Herausforderung, wenn wir rausgehen in diese Welt oder zu den Menschen, die also nicht glauben oder anders leben, dass wir in Verbindung mit ihm bleiben. Ach, ja. Und ich meine, manchmal gelingt es besser, manchmal gelingt es schlechter, gell? Aber wenn wir ihn in unserem Herzen haben, dann ist er eigentlich da. Und dann können wir eigentlich auch mit diesen Dingen rechnen. Und wir haben letztes Mal noch darüber gesprochen, dass Geistesgaben ja nicht nur was ist, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, sondern gerade auch für den Alltag, wenn wir mit Menschen zusammen sind. Und ich glaube manchmal, Entschuldigung.
Ich kann mal.
Nee, jetzt.
Ich wollte nur sagen, es war ja auch schon zu allen Zeiten immer schwer. Ist ja nicht nur jetzt in der Neuzeit so, sondern zu allen Zeiten immer schwer zum Glauben zu stehen, oder?
Ja, ja. Der Hebräerbrief steht, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Ne? Ihr seid. euch haben sie erst euer Zeug weggenommen und diese Dinge euch verfolgt, aber ihr seid noch nicht gestorben für euren Glauben eigentlich. Also, es ist eine sehr biblische Erfahrung. Jesus sagt: Wer gottesfürchtig leben will in dieser Welt, der wird verfolgt werden auf die eine oder andere Art. Uns geht es ja sehr gut. Leute lachen vielleicht ein bisschen oder spotten mal, aber. Wir können uns hier frei versammeln, wir können rausgehen auf die Straße, mit Leuten über Jesus reden und wir jammern eigentlich auf sehr hohem Niveau, was das anbelangt. Ne? Mal schauen, hier unsere Geschwister im Nahen Osten, denen geht es zum Beispiel schon ganz anders.
Ja.
Aber ich denke, vieles hat auch mit Menschenfurcht zu tun, ne? Dass wir manchmal auch diese Dinge vernachlässigen, weil wir uns sagen, oh, oh, was werden die anderen denken? Ja. Wenn ich jetzt anfange und sage, hey, ich denke, der Herr hat ein Wort für dich oder so. Oder lass mich für dich beten. Oder manchmal ist es auch der Missbrauch von geistlichen Gaben. Ich kann das auch selber bezeugen. Meine eigene Geschichte ist ein bisschen so. Ich habe mich ja bekehrt in einem sehr charismatischen Kreis, eigentlich so katholisch, charismatische Erneuerung aus dem Hintergrund heraus und war eigentlich sehr offen für geistliche Gaben und diese Dinge. Habe da auch einiges erlebt. Und dann kam diese Phase, wo dieser sogenannte Toronto-Segen da durchgeschwappt ist, wo Leute einfach angefangen haben, total abgedrehte, verrückte Dinge zu tun und das dem Heiligen Geist in die Schuhe geschoben haben. Und irgendwie habe ich ein bisschen für mich persönlich so dann das Badewasser oder das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet, gesagt, ah, wenn das in die Richtung geht, dann will ich da, aber damit will ich nichts zu tun haben. Das passt nicht zu Jesus. Und naja. Auf jeden Fall, der Herr ermutigt uns, dass wir uns ausstrecken nach geistlichen Gaben. Ja, der Punkt, den ich machen wollte, ist, dass geistliche Gaben nicht irgendwie statisch sind, sondern wir können wachsen in der Ausübung dieser Gaben. Eigentlich wächst das, wenn ich wachse in der Beziehung mit dem Herrn, mit dem Heiligen Geist, der in mir lebt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir Gaben unbedingt besitzen. Ja, wenn ich jetzt einmal ein prophetisches Wort gehabt habe, dass ich jetzt immer prophezeien kann, wann immer ich will. Wir haben die Gabe des Geistes, dieser Person des Heiligen Geistes in uns und der wirkt durch uns. Und ich glaube, die Geistesgaben sind in Wirklichkeit seine Gaben, die er manifestiert. Und ich glaube, sehr oft ist das situationsbedingt, einfach wenn ich es brauche. Manche Gaben sind vielleicht mehr permanent als andere. Und die können wir ausüben, wann immer wir wollen. Ich denke an die Gabe des Sprachengebets zum Beispiel. Da wird explizit gesagt, dass wir die unter Kontrolle haben und dass wir, aber das Gebet ist die eine Gabe, die auch zur persönlichen Erbauung ist. Alle anderen Gaben sind eigentlich zur Auferbauung von anderen. Und des Leibes. Vielleicht auch so Gaben wie Lehre oder Leidenschaft, dass die mehr permanent sind. Das hat vielleicht was mit Berufung zu tun, wenn Gott dir eine Berufung gegeben hat, dass er dich dann auch dafür wirklich zurüstet und begabt. Andere Gaben sind weniger permanent. Also ich denke zum Beispiel an Dinge wie Prophetie oder Heilungen. Oft betet man, es passiert gar nichts und manchmal betet man, es passiert was. Menschen werden geheilt. Wunderwerke, diese Dinge. Also selbst bei denjenigen, die jetzt glauben, eine Berufung in diese Richtung zu haben, selbst bei denen funktioniert es nicht immer oder sie haben diese Gabe offensichtlich nicht immer, sondern situationsbedingt. Und noch eine Anmerkung, was auch wichtig ist, vom letzten Mal ist, dass manche Gaben oder dass dieselbe Gabe in verschiedenen Situationen unterschiedlich aussehen kann und sich unterschiedlich einfach Unterschiede von Wirkungen haben wir gelesen. Lass uns das lesen doch mal hier. 1. Korinther 12, Abvers 4, da steht, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderkräfte, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen das Auslegen der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Also der Heilige Geist ist der Wirker, es ist in Beziehung mit ihm. Und wir haben hier gelesen, es gibt verschiedene Arten von Wirkungen, Verschiedenheiten von Diensten, aber es ist derselbe Geist, der am Wirken ist. Also eine Gabe kann unterschiedlich aussehen. Wir sehen das im Leben von Jesus. Wenn wir anschauen, die Heilungsberichte, wo Jesus, sagen wir, Blinde geheilt hat, war nicht jedes Mal gleich, oder? Einmal hat er einfach ein Wort gesprochen und sei geheilt und er war geheilt. Anderes Mal hat er am Boden gespuckt und hat einen Teig gemacht, hat ihm das in die Augen geschmiert. Hat ja auch was mit der Situation wieder zu tun, weil die Pharisäer ihn da sehr gut beobachtet haben, dass er ja nicht am Sabbat irgendeine Arbeit tut. Aber wir sehen, dass diese Heilungsgabe, sage ich mal, in verschiedenen Situationen unterschiedlich ausgesehen hat, bei derselben Person. Und genauso unterschiedlich wird es sein von Person zu Person, die dieselbe Gabe ausübt. Denkt an Lehrer, Menschen, die die Gabe haben, Gottes Wort zu lehren. Da hat jeder, bei jedem wird es ein bisschen unterschiedlich sein, je nach Persönlichkeit oder auch Begabung. Es gibt Lehrer, die auch so eine sehr evangelistische Begabung haben, da wird es durchkommen. Andere sind mehr, weiß nicht, intellektuell oder mehr auf Interpretation, theologische Dinge zu wälzen, verschiedene Argumente herumzuschmeißen. Andere sind mehr auf, haben ihre Stärke in der Auslegung. Was heißt das für uns praktisch heute? Also diese selbe Gabe zu lehren, sieht bei unterschiedlichen Persönlichkeiten und Personen unterschiedlich aus. Also wie genau ist es? Wie genau wirkt der Heilige Geist in dir? Wie genau fühlt sich das an? Wie genau funktioniert das? Diese Fragen sind eigentlich sehr schwer zu beantworten. Das ist oft sehr subjektiv. So wie mit dem Hören von Gottes Stimme auch. Jetzt hat die Stimme Gottes in seinem Wort ist sehr klar und sehr deutlich, wenn wir die Bibel lesen. Das ist sein Wort, aber ich rede jetzt von diesem subjektiven Reden Gottes. Darüber hinaus, persönliche Führung, wo er zu unserem Herzen spricht, bestimmte Dinge. Sehr subjektiv darüber zu sprechen eigentlich. Sehr, gibt nicht so Kochrezepte, dass man sagen kann, okay, die Gabe sieht genau und genau so aus und genau so und so und so funktioniert es. Wird je nach Persönlichkeit unterschiedlich sein. Wie auch beim Reden Gottes, so wie es der Persönlichkeit unterspricht. Manche haben mehr so einen starken Gedanken oder sind sehr wortzentriert oder veranlagt, so verbal veranlagt. Ich glaube, ich persönlich bin eher so veranlagt, dass Gott eher wirklich zu mir spricht. Ich habe eher einen Gedanken oder ein Wort. Andere sind mehr visuell veranlagt. Merkt man auch in der Art und Weise, wie Menschen kommunizieren. Manche sagen, ich sehe das so und so. Visuell veranlagt oder ich denke, sind vielleicht mehr die so verbal veranlagt sind. Aber manche haben weniger so, dass sie einen starken Eindruck oder ein Wort haben in dem Sinn, sondern andere haben vielleicht mehr ein Bild oder eine Vision oder solche Dinge. Also es ist sehr ein Gefühl vielleicht. Es ist sehr subjektiv und ich denke, wir müssen da auch sehr barmherzig sein und offen sein, dass dieselbe Gabe in einer anderen Person vielleicht ein bisschen unterschiedlich aussieht und dürfen das auch nicht zu sehr einengen. Gott spricht so, wie es jedem Mensch spricht. Und ich meine, Gott ist fähig, so zu uns zu sprechen, dass wir es hören können, so wie es uns entspricht. Und so zu wirken, dass du es verstehst und dass du es mitkriegen kannst. Irgendwer wollte noch was sagen, vorhin Davis, gell?
Ich verstehe nicht diese Gnadengaben und dann Vers 28 eingesetzt, also Apostel, Propheten, Lehrer. Mhm. Und das, der Unterschied, den kann ich nicht so. Das eine habe ich verstanden, das kommt, wie der Geist macht. Und ab Vers 28 sieht es so wie fest aus. feste Propheten, Lehrer, also so ein Amt, der Unterschied.
Ich glaube, es gibt beides. Ich meine, es gibt geistliche Gaben und dann gibt es Berufungen. Und dann gibt es auch Ämter sozusagen in der Gemeinde. Ne? Ich meine, wenn wir die Bibel lesen, lesen wir von Ältesten und Aufsehern zum Beispiel, von Lehrern, die eine besondere Funktion, sage ich mal, innerhalb der Gemeinde auch ausüben. Ich meine, die haben dann hoffentlich auch die Gabe zu lehren und zu leiten. Aber das ist, also ist ein bisschen was anderes. Widerspricht sich nicht. Also es gibt auch Menschen, ja, mit einer Gabe zu lehren, die jetzt kein Amt haben in dem Sinn. Aber da werden wir noch im Laufe der nächsten Wochen da ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir haben im Epheserbrief zum Beispiel auch nochmal eine ganze Liste zur, geht es um Propheten, wieder mehr so dieses Amt des Propheten und um Apostel und um Lehrer und um Hirten. Diese Dinge, das sind eigentlich auch Gaben, die Gott der Gemeinde gibt. Ja. Ich möchte heute anfangen, einfach in dieser Liste hier im 1. Korinther 12 und anfangen, uns diese einzelnen Gaben mal so ein bisschen anzusehen und zu sehen, was uns die Schrift sagt. Was die sind, wie die funktionieren. Auch ein Stück weit. Ich glaube, dass wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr viel weiter kommen werden als über die ersten zwei hinaus. Ich habe mir mehr vorgenommen, aber Wort der Weisheit und Wort der Erkenntnis haben wir gelesen im Vers 8. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Ist auch interessant, weil diese Phrase Wort der Weisheit oder Wort der Erkenntnis kommt nur hier vor in der Bibel. Insofern ist es auch ein bisschen schwierig. Es wird eigentlich nicht genau erklärt, was es ist und wie es genau funktioniert. Wir haben andere Stellen in der Bibel, wo über Weisheit gesprochen wird oder über Erkenntnis gesprochen wird, aber nicht explizit von der Gabe oder dem Wort der Weisheit oder dem Wort der Erkenntnis. Also wir müssen uns da ein bisschen auch so unsere Erkenntnis darüber aus anderen Stellen jetzt heraus ziehen. Wort der Weisheit, was ist Weisheit? Was denkt ihr, was ist Weisheit? Vielleicht können wir einfach auch mal so unserer Intuition oder unserem Verständnis. Ja. Lebenserfahrung, ja.
Vielleicht auch, dass man aus den Fehlern des Lebens positiv Schlüsse gezogen hat, dann in Weisheit münden, also in Dingen, die man anderen damit auf den Weg geben kann und die wiederum vor diesen Fehlern, die man vielleicht selbst gemacht hat, zu bewahren.
Was denkt ihr, ist der Unterschied zwischen Weisheit und Erkenntnis, wenn wir die beiden Dinge haben? Ich meine, beides sind so Offenbarungsgaben. Beides hat mit Offenbarung zu tun, mit Einsicht. Was ist der Unterschied, würde ich sagen, zwischen Erkenntnis und Weisheit?
Bei Erkenntnis weiß man, was das Problem ist, und die Weisheit, wie man, also die Weisheit weiß ich nicht genau, aber bei Erkenntnis, dass man dann weiß, warum, wieso.
Okay.
Ich denke, Weisheit ist, wie man dann damit umgeht.
Ja?
Ich habe die Weisheit, ich weiß ganz gut, wie ich damit umgehe, mit dem Problem.
Weisheit oder Erfahrung?
Ja. Ja. Würde ich auch so sehen, ne? Erkenntnis hat mehr was mit den Fakten zu tun. Erkenntnis ist das Was. Weisheit ist vielleicht mehr das Wie. Was mache ich mit dem, was ich weiß? Weisheit ist vielleicht noch ein Stück weit praktischer, ne? Wie wende ich Dinge an, wie wende ich Erkenntnis, das was ich weiß, richtig an. Also das eine sind die Fakten, das andere ist das Wie, was soll ich tun mit den Fakten. praktische Führung für mein Leben. Ich denke da zuallererst, wenn ich an Erkenntnis und Weisheit denke, an die Sprüche. In den Sprüchen heißt es nämlich, die Furcht des Herrn ist der Anfang oder der Beginn von beiden, von Weisheit und von Erkenntnis. Also geistliche Erkenntnis, geistliche Weisheit auch. Wir haben noch dazu kommen, es gibt ja eine weltliche Weisheit, teuflische Weisheit, sagt uns der Jakobus sogar. Und dann gibt es eine geistliche Weisheit, die Weisheit, die von oben kommt. Aber Gott ist...
Die Lebenserfahrung, die man einfach an andere gibt?
Ja, das ist auch Weisheit, ne? Ich meine, wir können ja Weisheit...
Weisheiten kann man nirgends nachlesen. Also die bekommt man durch das Leben praktisch,
durch Erfahrung. Ne?
Durch Erfahrung.
Ja, oder man kann Weisheit lernen durch die Erfahrung anderer. Ne?
Ja, genau.
Also ich, das sind, wenn wir die Sprüche lesen, zum Beispiel im Alten Testament, das ist die Lebenserfahrung von... Ja. Ich meine, es ist von Gott inspiriert natürlich, aber es ist die Lebenserfahrung von Salomo und anderen, dass... Gott sei Dank müssen wir nicht alle Fehler selber machen. Ne? Wir können auf Gott hören, was er uns sagt in seinem Wort und sagen, du bist weiser als ich. Und ich nehme das einfach an im Glauben. Aber was ganz wichtig ist, dass diese Weisheit, diese Erkenntnis, geistig gesprochen jetzt, dass es nur wieder aus der Beziehung mit Gott herauskommt. Also Paulus sagt das ja auch, ne? Über im Korintherbrief, ne? Glaube ich, ist es, ne? Dass nur Geistliches deuten können und die nicht geistig sind, können geistliche Dinge nicht verstehen. Also wir sind in diesen Dingen total auf Gott angewiesen. Und das fängt an, ja, dass wir uns bekehren zu Jesus und dass wir mit Gott versöhnt sind durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dass der Heilige Geist in uns kommt. Und da fängt es an mit Weisheit. Und da fängt es an mit Erkenntnis. Wenn wir anfangen, dem Herrn zu fürchten und ihm nachzufolgen. Also fürchten, Ehrfurcht zu haben vor ihm. Müssen ja keine Angst haben. Ehrfurcht in dem Sinn, Gottes Furcht, so ist es gemeint. Also ein Wort der Weisheit ist göttliche Weisheit, glaube ich. Das ist jetzt nicht was, was wir aus Lebenserfahrung selber gelernt haben oder was wir, gut, da gibt es auch eine Debatte, ist es Weisheit, die wir aus Gottes Wort heraus finden können. Ich persönlich glaube, dass dieses Wort der Weisheit, weil es unter diesen Geistesgaben aufgezählt wird, nicht eine Weisheit ist, die wir aus uns selbst oder natürlich erworben haben. Und es ist keine weltliche oder menschliche Weisheit. Im 1. Korinther 3, Vers 19 steht denn, die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihre List. Also, wo Menschen, die nicht an Gott glauben, das ist die Welt, ja, die Weisheit dieser Welt, die Weisheit der Ungläubigen ist oft ganz anders als die der Gläubigen. Ich meine, ist offensichtlich, wie du gesagt hast, müssen wir nicht weit schauen. Ne? Die Leute leben anders, als wir leben. Die Welt sagt, hey, wenn es dir einen Vorteil bringt, dann schummel doch ein bisschen mit deinen Steuern und so weiter und dann wirst du erfolgreicher sein. Das bringt dir was, ist weltliche Weisheit. Gott sagt, du sollst nicht lügen. Wenn wir darauf vertrauen, dann wissen wir, dass es eigentlich heiler und besser sein wird, zumindest langfristig gesehen, wenn wir uns daran halten und wenn wir nicht betrügen.
Und wenn man die 10 Gebote sieht, du sollst nicht, sondern du brauchst nicht lügen. Das,
ja.
Und Weisheit zu beschreiben ist so schwer, Weisheit erlangt man, für uns Menschen ist es deshalb so schwer, weil wir das, was die Bibel vorschreibt, so schwer leben können. Weil wir Sünder sind, auch wenn wir es anders leben wollen, aber wenn man je näher man an das Wort Gottes kommt im täglichen Leben, umso näher kommt man auch der Weisheit. Mhm. Weisheit erlangt man, Weisheit kann man nicht lesen. Mhm. Und ja, das ist mir eben dazu eingefallen.
Ja. Was letztendlich erlangen wir es von Gott, jetzt wirklich göttliche Weisheit. Könnt ihr Jakobus 3 aufschlagen, wenn ihr Lust habt, wenn ihr mitlesen wollt. Jakobus 3, da geht es nämlich genau darum. Jakobus 3, die Verse 13 bis 17. Da werden wir einen Kontrast sehen zwischen weltlicher Weisheit und göttlicher Weisheit. Da steht, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige es aus dem guten Wandel seiner Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Also da können wir schon so ein bisschen testen, was ist weltliche Weisheit, was ist göttliche Weisheit. Also wenn es zu Spaltung und Bitterkeit im Herzen und Eifersucht und Selbstsucht diese Dinge führt, dann ist es keine göttliche Weisheit. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedvoll, milde, folgsam, also hier gottgehorsam sein, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Also daran können wir auch prüfen, ja, was ist Gottes Weisheit. Wenn ich sage, jetzt so ein, auch daran können wir auch ein Wort der Weisheit prüfen, ja, wir müssen diese Dinge alles prüfen, das ist ja subjektiv, sage ich mal ein Stück weit. Ich meine, Gott schenkt Erkenntnis, aber er tut das durch ein unvollkommenes Werkzeug, einen Menschen. Und manchmal denkt vielleicht jemand, das ist jetzt Weisheit von Gott, was er von sich gibt. Und können wir gucken, was ist denn die Konsequenz davon? Bringt es Frieden? Ist es friedvoll? Ist es milde? Ist es voller Barmherzigkeit? Was für eine Weisheit ist das denn? Na, als Jakobus und Johannes zu Jesus gesagt haben, hey, die Samariter, die nehmen uns nicht auf, Herr, lass uns doch Feuer vom Himmel herabrufen, dass die verbrannt werden, so hier wie bei Elia. Ich glaube nicht, dass das göttliche Weisheit war. Und Jesus hat sie zurechtgewiesen. Das war nicht barmherzig und das war nicht friedvoll. Jesus hat diese Weisheit seinen Jüngern verheißen in Lukas 12. Da spricht er davon über die Verfolgung, die kommen wird, und er sagt, sie werden ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Setzt es nun fest in eurem Herzen nicht, vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Und Jesus hat es gehalten, diese Verheißung. Denkt an Stephanus in der Apostelgeschichte, Kapitel 6. Verse 8 bis 10, wer mitlesen will. Stephanus aber voller Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner auf und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Also Juden aus verschiedenen Hintergründen fangen an, mit dem Stephanus zu streiten. Und dann steht er, und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Er hat diese Weisheit von Gott erhalten und am Ende waren die so frustriert und so sauer, dass sie ihn umgebracht haben dafür. Aber hier Gott, er hat Gottes Weisheit gehabt. Und ich glaube, wir brauchen diese Gabe, dieses Wort der Weisheit oft, ja, wenn wir mit Leuten im Gespräch sind, mit Vorchristen im Gespräch sind auch, wenn wir evangelisieren. Und wir erfahren, haben wir letztes Mal auch gesagt, diese geistlichen Gaben ja oft, wenn wir entweder dran sind, einander zu dienen oder wenn wir versuchen, das Evangelium weiterzusagen. Also in diesem Kontext, die sind ja nicht für uns selbst da, sondern für andere. Und ich glaube, ich habe das schon oft erfahren, dass gerade in so evangelistischen Gesprächen, wir gehen ja einmal im Monat zumindest raus und reden einfach mit Leuten, und dass auch Gott dir oft einen Gedanken gibt, gerade in die Situation hinein, und ein Wort, richtige Antwort manchmal auch, ne, wenn so Fragen da sind und du denkst ja innerlich, Herr, ich habe keine Antwort, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und dann gibt er dir oft ein Wort, also es ist oft ganz natürlich, oft merkt man im Nachhinein erst, okay Gott, da warst du am Wirken, ja, da ist jetzt ein Gedanke da, der passt. Genau. Oder ich denke an eine Mitarbeitersitzung von nicht allzu langer Zeit, wo es so ein bisschen heiß herging, ich weiß nicht, war das das älteste Thema oder uns irgendwie unterhalten, und dann hat der Manfred so einfach meiner Meinung nach echt ein Wort der Weisheit reingesprochen und alle hatten plötzlich so Frieden und alle waren so, ach ja, lass es uns doch so machen. Ich glaube, das ist das Wort der Weisheit, wo Gott in eine Situation hinein einfach ein weises Wort schenkt. Biblisches Beispiel in Markus 7, als die Leute zu Jesus gekommen sind und gefragt haben, Meister, sollen wir Steuern zahlen oder nicht? Und sie haben gedacht, jetzt haben wir ihn, weil wenn er sagt, wir sollen keine Steuern zahlen, dann kriegt er nicht von den Römern aufs Dach. Wenn er sagt, wir sollen Steuern zahlen, dann macht er sich bei den Juden unbeliebt. Die haben gedacht, jetzt haben wir ihn gefangen. Und was sagt Jesus? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Ich glaube, das war so ein Wort der Weisheit. Und die waren alle stumm, die wussten nicht mehr, wie sie antworten sollen. Auch im Umgang mit schwierigen Situationen in der Apostelgeschichte 6, da ist diese Situation wieder Unzufriedenheit in der Gemeinde, die griechischen oder griechisch geprägten Christen, die murren und jammern gegen die jüdisch geprägten Christen, die haben so dieses Gefühl, wir werden benachteiligt, wenn es darum geht, dass die Witwen versorgt werden hier von der Gemeinde. Und dann lesen wir, die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Also auch hier Weisheit, um mit Konfliktparteien richtig umzugehen. Und wenn wir dann die Namen anschauen, sehen wir, dass es vor allem griechische Namen waren, die sie da ausgewählt haben. Also sie hatten Weisheit, umzugehen mit der Situation. Bei schwierigen Entscheidungen, Meinungsverschiedenheiten. Und wie gesagt, Manfred, das war so ein Beispiel für mich vor kurzem, wo er so ein Wort reingesprochen hat in die Situation. Und ach, da war Einheit, Friede, Übereinstimmung. Ja, das war jetzt ein Wort der Weisheit. Oft wirkt Gott ja so übernatürlich, natürlich. Ich weiß nicht, ob dem Manfred das bewusst war in dem Moment, wo er das gesagt hat, was er gesagt hat. Aber ich glaube, Gott hat ihm da ein Wort gegeben. Beispiel aus der Schrift noch, Apostelgeschichte 15. Das erste Apostelkonzil. Die Vertreter der Gemeinde in Antioch, das waren Heidenchristen, also Christen aus einem heidnischen Hintergrund, die haben sich mit den Leitern der Gemeinde in Jerusalem getroffen. Das waren Judenchristen. Bekehrte Juden, messianische Juden würden wir heute sagen, und die hatten so ein bisschen ein schwieriges Verhältnis zu den Heidenchristen. Und die haben das besprochen. Und dann können wir zusammen lesen, Apostelgeschichte 15, Verse 1 bis 23. 15, 1 bis 23, Apostelgeschichte. Also nach vorne blättern, Korintherbrief, Römerbrief, dann sind wir schon in der Apostelgeschichte 15, schauen wir mal, wo wir anfangen hier. Fangen wir im Vers 6 an. Also wie gesagt, diese Uneinigkeit, die Debatte war, inwieweit müssen die Heiden Juden werden, damit sie richtige Christen sind, ja, ist es notwendig, sich beschneiden zu lassen und diese Dinge. Und dann lesen wir im Vers 6, die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Also die Apostel und die Gemeindeleiter dort in Jerusalem zusammen mit den Gemeindeleitern oder den Abgesandten zumindest aus Antiochien. Und dann lesen wir im Vers 7, als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand der Petrus auf Und er erzählt ihnen einfach das Zeugnis, wie die ersten Heiden sich durch ihn bekehrt haben. Und er sagt, er hat ihnen den Heiligen Geist gegeben wie uns, Vers 9, er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Und denn was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Also die Juden konnten ja ihr Gesetz selber nicht halten. Vielmehr glauben wir, dass durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene. Und die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Jakobus war der Gemeindeleiter in Jerusalem. Und ich glaube, er hat hier echt ein Wort der Weisheit. Steht hier nicht so, also wie gesagt, die Phrase Wort der Weisheit oder Wort der Erkenntnis kommt nur in 1. Korinther 12 vor. Wir können nur raten ein bisschen und vermuten, dass das hier dahinter gestanden ist. Er sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon ist der Petrus, hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die zerfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jenem her bekannt ist. Also er bezieht sich auf das Wort Gottes, das ist immer gut, nicht eigene Weisheit, sondern er sagt, okay, das, was hier passiert ist, stimmt mit dem überein, was Gott uns in seinem Wort gesagt hat. Dann sagt im Vers 18, deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht, also Sex außerhalb der Ehe im Wesentlichen und vom Erstickten und vom Blut. Unzucht deswegen, weil die Heiden waren dafür berühmt, ne? Vor allem hier Korinth, die Gegend. Die haben ein sehr unmoralisches Leben geführt, hatten ihre Ehefrau und ein paar Konkubinen und Homosexualität war auch großgeschrieben in der römischen Welt. Also es war ein Riesenproblem und das war natürlich den Juden ein Riesenanstoß, das Ganze, und Gott natürlich auch. Und deswegen sagt er, also natürlich von den Götzen fernhalten, du kannst nicht Gott anbeten und den Götzen weiter anbeten, von der Unzucht und von dem Erstickten und von dem Blut. Das war auch für die Juden. Keine Blutwurst essen, das wäre den Juden ein Anstoß gewesen, das war eine Koscher für die. Denn Mose hat von allen Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden und so weiter und so fort. Und sie schreiben in Vers 25, es schien uns, nachdem wir einstimmig geworden waren, gut, Männer auszuwählen und zu euch zu senden. Und sie verkünden im Prinzip das, was der Jakobus vorgeschlagen hat. Ich glaube, er hatte hier wirklich so ein Wort der Weisheit, diesen Konflikt zu lösen. Wo ist die richtige Balance? Nee, die Heiden müssen nicht Juden werden, um gerettet zu werden. Aber okay, ich meine, fernhalten von den Götzen ist klar und von Unzucht ist klar, aber auch hier mit Blut und dem, was für die Juden so ein Anstoß ist, lasst uns dadurch Rücksicht nehmen aufeinander. Und alle haben gesagt, ja, okay, das ist gut, so machen wir es. Das ist ein gutes Wort. Anderes Beispiel aus dem Alten Testament. Ihr kennt die Geschichte von Salomo aus dem 1. Könige, Kapitel 3. Gott hat ja, als er Salomo König geworden ist, ihm gesagt, bitte um was du willst, und er hat um Weisheit gebeten. Und Gott hat gesagt, okay, weil du mich um Weisheit gebeten hast, und nicht um Reichtum und das Zeug, dann gebe ich dir Reichtum und das alles auch noch als Trinkgeld oder als Zusatz hier dazu. Aber er hat Weisheit gehabt. Und da gibt es diese Situation, wo die zwei Mütter zu ihm kommen, die sagen, wir haben nebeneinander gepennt, wir haben beide hier geboren, neugeborene Babys gehabt und wir sind aufgewacht und ein Baby war am nächsten Morgen tot. Und die eine Frau hat gesagt, die andere, die mit dem toten Baby, hat mir mein lebendiges Baby geklaut und hat gesagt, das ist mein Baby und deins ist das Tote. Und was hat Salomo gemacht? Mhm. Wer kennt die Geschichte?
Ja, doch, das ist. So sollte doch eins getötet werden oder was war
genau. Genau. Salomo hat gesagt, hey,
hol
ein Schwert, ja. Schneide das lebendige Kind durch, wir machen halbe.
Und die Mutter hat dann gesagt, die richtige Mutter
hat gesagt. Und die eine Frau hat gesagt, ja, mach das doch. Und die andere hat gesagt, nee, lass das Kind bloß am Leben, gib es der anderen Frau. Und Salomo hat gesagt, das ist die echte Mutter. Und er hatte Weisheit von Gott. Das ist eine Gabe, die Gott gerne gibt. In Jakobus haben wir das gelesen. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgendwie zu zweifeln. Also wenn wir beten, Herr, gib mir die richtigen Worte, gib mir deine Weisheit, das Richtige zu sagen oder das Richtige zu tun. Ich glaube, dass Gott solche Gebete gerne beantwortet. Und wir dürfen wirklich rechnen, dass Gott uns diese Gabe gibt, wenn wir sie brauchen. Und oft wirkt sie sehr natürlich. Ich glaube, oft sind wir uns gar nicht bewusst, dass Gott uns da jetzt gerade ein Wort der Weisheit gibt. Vielleicht im Nachhinein, wenn wir zurückschauen, oder es fällt jemandem anderen auf. Noch irgendwer eine Frage dazu? Zum Wort der Weisheit oder irgendein Kommentar oder was? Schriftstelle, an die ihr euch erinnern könnt, die dazu passt.
Der kaukasische Kreidekreis ist mir eingefallen. Da waren die 8 Meter, die sich ums Kind gestritten haben.
Ja.
Wurde der Kreidekreis vor der Richter gesagt, wir machen einen Kreidekreis, das Kind treu. Und wer am meisten ziehen kann, wer das Kind schafft, auf so eine Seite zu ziehen, das ist die Mutter. Aber die richtige Mutter hat gegelost, bevor der Arm abgerissen ist.
Ja.
Das habe ich sofort dran denken müssen.
Der hat wahrscheinlich das Alte Testament gelesen und von Salomo gelesen.
Das ist doch schön, dass man es auch so.
Ja.
Weil in dem Weisheit Moment hat Jakob das in die Welt gesetzt. Denn Leute, die das damals, also in unserer Klasse, waren schon gehört haben, ist Gutes widerfahren in dem Moment. Also wir alle haben auch ja und so. Auch wenn keiner wusste, was wirklich herstammt. Das ist manchmal gar nicht so wichtig. Nur dazu kommt man vielleicht dann später, vielleicht soll der Weg so verschlungen sein. Vielleicht will manchmal unseren Herrn, dass wir andere Wege gehen. Vielleicht gibt er uns auch Leid. Vielleicht manche, weil sie so fähig sind zu ertragen. Hm. Ich scheue mich auch immer darum zu beten, dass ich kein Leid kriege. Oder weil ich mir dann immer denke, vielleicht bin ich würdig, das zu ertragen. Ich probiere es, bevor ich bete, bitte nimm mal Schmerz oder so. Weil wenn alles zu gut ist, weiß man ja selber, kommt man in so eine Phase, wo man das dann vielleicht, ja, wo man nicht da hinkommt, wo man wäre, wenn man schwere Zeiten hat. Manchmal muss man das
dann vielleicht auch. Man muss das dann selbstverständlich anziehen,
ja.
Wenn es immer gut geht, dann ist es halt gut.
Ja.
Ne? Aber dann weiß man nicht, was kommen kann. Ne?
Und er hat ja einen Plan für jeden von uns. Und vielleicht ist der Plan jemand, der behindert auf die Welt kommt, nur weil wir meinen, es wäre schlimm oder komisch. Vielleicht ist das für den Behinderten gar nicht komisch oder schlimm. Vielleicht sind wir ja die Behinderten. Also irgendwo schon, dass man das einfach wahrnimmt. Unser Oma ist blind und die nimmt das so toll an. Und sie ist blind geworden, also sie weiß, was sie hier heißt. Und die Oma ist, die jammert nicht darüber und ist bestimmt schlimm. Sie kann nicht mehr lesen und das alles. Und ja, nur manches hat Oma so abgelesen zu haben, auch, dass sie das so erträgt, weil das vielleicht der Plan für sie ist. Jetzt im Alter nochmal blind zu werden, weil sie irgendwas noch, ja, weil noch mehr da ist.
Vielleicht sehen wir dann andere Dinge mehr mit dem Herzen, ne? Geistig mehr. Also auf jeden Fall durch Leid reifen wir, durch Leid lernen wir, ne? Das ist.
Das mag es nicht immer
schon. Ja, also. Diese Gnadengabe mit der Heilung, wenn wir das ertragen müssten, warum gibt es dann diese Gnadengabe der Heilung?
Letztendlich ist alles immer zur Ehre Gottes. Ne? Entweder Gott will sich durch Heilung verherrlichen oder will sich verherrlichen, dass er ja, die Kraft gibt, das, es zu tragen. Und ich weiß nicht, dass wir die, ob wir die Antwort haben.
Auch nicht ganz geheilt.
Ich, ja, ich meine,
irgendein Leid oder Krankheit.
Und er schreibt auch in den Briefen, ne, obwohl Paulus diese Gabe manchmal zumindest hatte, ja, und Leute geheilt wurden auf sein Gebet, aber andere von seinen Mitarbeitern eben nicht. Er sagt, den Trophimus, den habe ich krank hier in Milet zurückgelassen. Und, aber da kommen wir nächste Woche dazu.
Alles zu den, so zur Zeit, aber die Zeit nicht. Wir bestimmen das nicht, nur
Trophäen. Also ich denke beides. Auf der einen Seite sagt uns Jakobus, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich meine, das ist eine Seite davon. Aber auf der anderen Seite sagt er auch, ja, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren eigenen Nüssen zu vergeuden. Ne? Es geht nur so um euch und nicht um Gott. Und ich weiß nicht. Ich denke, wenn wer krank ist, lasst uns für ihn beten und so lange beten, bis Gott entweder heilt oder bis er Frieden schenkt, dass das jetzt gerade dran ist und dann ist es auch gut. Ja.
Dass man es ertragen kann. Zeit
angestellt wäre. Genau. Genau.
Manche ist es nur halb Jahr und andere 10. Und dass man nicht vergleicht, der doch nur halb Jahr nicht. Warum ist bei mir schon ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahr? Sich gucke mit der Beziehung direkt zu Gott. Ja.
Also das, aber da kommen wir nächste Woche dazu. Ich würde dann gerne noch, ich bin Hannes, machen noch das Wort der Erkenntnis. Habt ihr noch Bock? Oder?
Das ist in der Hand. Das schaffen. Willst du mal Jacke haben?
Oder bitten wir den Sack zu? An dem Punkt.
Schaffen wir den in 10 Minuten, oder in Viertelstunde, Stunde.
Ja.
Wie lange habt ihr denn Zeit überhaupt?
Ja, 10 Minuten, Viertelstunde. Haben wir dann Zeit, oder?
Aber das schafft man nur in 10 Minuten.
Ja, weißt du
nicht. Ich habe Zeit.
Wie viel der Stunde?
Okay, Worte Erkenntnis. Machen wir noch schnell. Das passt eigentlich ganz gut zusammen. Dann können wir nächstes Mal hier mit Glauben und Heilungen und Wunderwirkungen, das passt eigentlich auch ganz gut zusammen. Also Wissen, Kennen, Gott schenkt übernatürliche Erkenntnis über unterschiedliche Dinge. Wie gesagt, wir haben hier wieder kein direktes Wort der Erkenntnis an irgendeiner anderen Bibelstelle noch, wo gesagt wird, das war jetzt ein Wort der Erkenntnis. Aber wir lesen zum Beispiel in Epheser 1, in einem Gebet von Paulus, wo Paulus betet über Erkenntnis über Gott. Ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und ich meine, das ist wunderbar, wenn wir die Bibel lesen und Gott schenkt uns Verständnis von seinem Wort. Das ist was Geistgewerbtes. Ich habe versucht, die Bibel zu lesen, bevor ich mich bekehrt habe, und ich hätte genauso gut das Telefonbuch lesen können. Ich habe nichts verstanden. Aber dann, als ich mich bekehrt habe zu Jesus und diese neue Geburt aus dem Geist erfahren habe, habe ich mit der Zeit gemerkt, oh, ich lese die Bibel und plötzlich fange ich an zu verstehen. Nicht alles, aber der Geist führt uns in die Wahrheit. Und wir sehen was, wir verstehen was, wir kennen was, was man zuvor noch nicht erkannt haben. Manchmal Erkenntnis über die Wahrheit. 1. Timotheus 2, Vers 4. Da steht, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Manchmal schenkt oder erleben wir das auch in Gesprächen mit Leuten, wo Gott einfach Gnade schenkt in einer Situation, wo Menschen plötzlich Gnade haben, dass sie die Wahrheit verstehen können. Dass sie Jesus brauchen, dass sie Sünder sind. Ich meine, Menschen sind blind, wenn wir über Blindheit reden hier, geistig blind. Und manchmal kennt ihr doch, oder? Dass man mit Leuten Zeugnis gibt und über, hey, das hat Jesus für dich getan und bla 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 und das geht da raus, da rein und da raus. Und aber dann andere Male fällt es wie von Schuppen. Das ist auch ein biblisches Wort, gell? Bei Paulus wird das, bei seiner Bekehrung wird das beschrieben. Wie von Schuppen von den Augen und plötzlich erkennen sie. Also wieder das Wort der Erkenntnis, glaube ich, ist auch so eine geistige Gabe, die sehr natürlich wirkt. Der Geist, der uns in die Wahrheit leitet. Manchmal erkennen wir, was wichtig ist. 1. Korinther 8, das ist, ja, weiß nicht, gesagt, manche dieser Beispiele können wir rätseln, ob das Wort der Erkenntnis oder Wort der Weisheit ist, vielleicht beides zusammen. Hier diese Debatte, wo es um das Götzenopferfleisch geht, und im Prinzip sagt der Paulus, das Essen ist nichts und nicht Essen ist auch nichts, das macht dich weder heiliger noch weniger heilig. Was zählt das? Ja, im Prinzip die Geschwister, das zählt, ja. Dass ich da Erkenntnis habe, nicht Erkenntnis in die eine oder in die andere Richtung, sondern diese Erkenntnis, es ist wichtiger, meinen Bruder zu lieben, als mein Fleisch zu essen oder nicht zu essen. Gemeinschaft ist wichtiger als meine persönliche Freiheit. Manchmal gibt Gott uns Erkenntnis über andere Menschen oder über bestimmte Situationen. Bei Jesus ist es oft passiert, oder? Wenn in irgendeiner Situation und Jesus erkannte, was in ihren Gedanken abgegangen ist. Zum Beispiel, wo sie den Blinden durch das Dach runtergelassen haben und die Pharisäer haben sich gedacht, Jesus hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, und die Pharisäer haben sich gedacht, wer kann Sünden vergeben als nur Gott? Und Jesus spricht es genau an, er wusste, was sie dachten. Gott gibt uns manchmal die geistigen Gaben, um einander zu dienen, und manchmal in dem Kontext auch Erkenntnis. Römer 15, Vers 14, da schreibt der Paulus, ich bin aber, meine Brüder, auch im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selber voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Manchmal brauchen wir Erkenntnis, um den anderen ermahnen zu können. Ja, wo liegt denn das Problem wirklich? Ist eine Einstellung, die nicht passt. Ne? Oft gerade in der Seelsorge, ich meine, es wird ja oft verschleiert. Ne? Die Leute kommen mit irgendeinem Problem, aber das wahre Problem ist was ganz was anderes. Also gerade wenn es um Ehekonflikte oder so geht, ne, dann hängt man sich an Kleinigkeiten auf. Er will das, sie will das. Und dann, wenn man tiefer grabt, dann merkt man, oh, da ist Unversöhnlichkeit und da sind vielleicht noch Verletzungen aus der Kindheit oder was immer. Da sind Dinge da, da brauchen wir Erkenntnis. Und Gott schenkt uns Erkenntnis, um anderen zu dienen oder andere ermutigen zu können, andere ermahnen zu können. Denkt an, oder ja, Johannes 5, diese Situation, wo Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen in Samaria sitzt. Und wir haben dieses Gespräch hier über das lebendige Wasser. Und Jesus will zu ihr über geistige Dinge sprechen und sie weicht immer wieder aus und irgendwie kommt sie nicht drüber hinweg. Hier, gib mir dieses Wasser, da sieht immer Dürste und sie denkt nur physisch und irdisch. Und dann zuletzt sagt Jesus, ruf deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, das stimmt, du hast 5 Männer gehabt, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Und er überführt diese Frau hier, hat diese Erkenntnis über ihr Leben, und in dem Moment öffnet sich diese Frau und sagt, wow, ich sehe, du bist ein Prophet, und er kann hier in ihr Leben reinsprechen. Oder Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira. Erkenntnis, warum habt ihr den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis dieses Feldes beiseite geschafft? Woher hatte der Paulus die Erkenntnis? Offensichtlich von Gott. Hat er nicht natürlich erworben, sondern Gott hat es ihm geschenkt. Übernatürlich in dem Moment ist das Wort der Erkenntnis. Alte Testament, ich muss ja nicht alle Beispiele, die ich mal da so gefunden habe, durchmachen. Der Prophet Elisa und 2. Könige 6 ist das. Der verrät dem König von Israel die Kriegspläne des Königs von Syrien. Gott hat ihm gesagt, was die für Pläne schmieden. Sie haben gedacht, sie hatten einen Spion unter sich. Und dann sagen seine Untergebenen, nee, der Prophet Elisa, der ist da in Israel und der erzählt dem König deine Gedanken. Praktisches Beispiel, Wort der Erkenntnis. Ich weiß nicht, ob ich das schon super oft erlebt habe. Ich meine, einmal auch in einer evangelistischen Situation, wo wir für jemanden gebetet haben, auch, und ich hatte irgendwie so diesen starken Gedanken einfach, so diesen Eindruck, ja, dann dein Vater, da ist irgendwas mit deinem Vater ist nicht in Ordnung, zwischen dir und deinem Vater. Ne? Und dann habe ich damals einfach so nachgefragt, so leise, zögerlich, und hat sich dann rausgestellt, das war wirklich die richtige Spur. Ne? Der muss seinem Vater vergeben und oder auf unseren Pastorenkonferenzen haben wir meistens so Zeiten, wo wir uns einfach Zeit nehmen, um still zu sein vor dem Herrn, ihn anbeten, zu warten, zu hören. Und da waren schon so Worte der Erkenntnis da, wo jemand zum Beispiel gesagt hat, es ist jemand da, der ist entmutigt und der hat eigentlich vor, alles hinzuschmeißen, so seinen ganzen Dienst. Und Gott will er das und das sagen, ein Wort der Ermutigung. Und es war dann auch wirklich so, und wir konnten für den Bruder beten und ihn ermutigen. Und oder manchmal ist es noch spezifischer, das war ein Wort da, hey, da ist jemand da, der hat eine Verletzung an seiner linken Ferse. Und Gott will dich heilen. Wir haben für ihn gebetet. Ich weiß nicht, ob Gott ihn geheilt hat oder nicht. Es war in dem Fall keine Spontanheilung, aber ich glaube, er hat gesagt, ja, er fühlt sich besser, aber es ist noch nicht ganz. Das sind Worte der Erkenntnis. Manchmal ist es mehr dramatisch, manchmal ist es ganz natürlich. Manchmal ist es so in der Predigt, das ist mir schon mal passiert, dass meine Frau zu mir kam und hat gesagt, hey, woher weißt du alles über mich, meine Situation, und du hast meine ganzen Fragen beantwortet und die Situation angesprochen und ich wusste überhaupt nichts davon. Ich habe einfach irgendwie ein Beispiel, was mir in den Kopf gekommen ist, und ich habe irgendwas erzählt. Und mir selber war es gar nicht bewusst, dass Gott mir in dem Moment ja ein Wort der Erkenntnis gegeben hat, in diese Situation rein. Petrus hatte Erkenntnis, als er gesagt hat, Jesus hat gefragt, wer sagt ihr, dass ich bin? Und er sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, Fleisch und Blut haben wir das nicht offenbart, sondern der Vater im Himmel. Hat ihn darauf hingewiesen, dass es nicht von Petrus selbst kam, keine natürliche Ursache, sondern es war Erkenntnis, die Gott gegeben war. Und Gott schenkt uns Erkenntnis, dass wir geistig wachsen können, um Menschen zu beweisen, dass er real ist, um uns einfach Informationen zu geben, dass wir einander besser dienen können. Und das wirkt sehr oft zusammen mit dem Wort der Weisheit auch. Also wir können Gott um Weisheit, um Einsicht bitten, wenn wir in so Situationen sind, in Gesprächen, wo wir nicht weiterkommen oder auch seelsorgerlichen Situationen, wo wir einfach an das Ende kommen. Und dann passieren mir oft, wo ich dann sage, ich weiß nicht. Und manchmal hat man Situationen, wo du sagst, ja, diese Ehe, ich weiß nicht, wie Gott das wieder gut machen soll. Ja? Keine Ahnung, was ich euch jetzt sagen soll. Aber Gott hat Erkenntnis natürlich und Weisheit, und das ist, was wir brauchen. Wir müssen von ihm abhängig sein. Wie wir gesagt haben, mit ihm, dieser Verbindung mit ihm durch den Alltag gehen und in diese Gespräche und in diese Situationen reingehen und mit ihm rechnen. Manchmal legt uns der Herr einfach Dinge aufs Herz, gibt uns Erkenntnis einfach, dass wir für jemanden beten können. Ich meine, manchmal sind es kommen wir auch noch so zum Geist der Unterscheidung, wo wir manchmal nur so ein Gefühl haben oder irgendwie einen Eindruck haben, und ich weiß es nicht. Einfach, dass ich beten kann. Vielleicht manchmal so eine Situation, das ist mir persönlich noch nicht passiert, aber Leute haben mir erzählt, dass sie nachts aufgewacht sind und so diesen starken Eindruck hatten, ich soll jetzt für die und die Person beten. Und zur selben Zeit war die Person in einen Autounfall verwickelt und Gott hat aber bewahrt und solche Geschichten. Also ich glaube, wenn du ein Fürbitter bist, ein Herz für Fürbitte und für Gebet, hast du wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Gott dir diese Gabe schenkt. Auf der anderen Seite, wenn du so eine Tratschtante bist oder ein Tratschonkel bist, dann glaube ich eher nicht, dass Gott sie dir geben wird, weil es ja darum geht, die Infos, die Gott dir, oder Einsicht, die Gott dir gibt, weiter zu erzählen über andere. Ja. Vielleicht kurz noch zum Abschluss dazu, wie können wir den Gott hören? Wie empfangen wir denn so Worte oder Eindrücke vom Herrn? Das ist wieder sehr subjektiv. Ne? Manchmal ist es so diese leise innere Stimme. So wie die Stimme des Gewissens. Vielleicht. Mein Samuel, der hatte eine Erfahrung, wo er wirklich die Stimme hören konnte. Der Herr hat ihn gerufen in der Nacht und hat gesagt, Samuel, Samuel. Und er ist zum Propheten Eli oder zum Priester Eli gelaufen. Hat gesagt, hier bin ich, was willst du von mir? Er hat gesagt, gar nichts, ich habe dich gerade gerufen, leg dich wieder hin. Und dann mit der Zeit haben sie gemerkt, okay, das ist Gott, der da zu ihm spricht. Also manchmal lernen wir diese Dinge ja auch, Gottes Stimme zu hören, einfach durch Trial and Error, sage ich mal. Wir haben den Eindruck, ja, ich glaube, das ist der Herr und ich spreche das aus oder frage mal so ganz sanft nach und dann kommt Bestätigung und ich lerne so schön langsam zu unterscheiden. Okay, ist das vom Herrn oder war das jetzt mein eigener Gedanke? Manchmal bin ich voll daneben, dann kann ich lernen, okay, das war es jetzt nicht. Ist ja nicht schlimm. Wir können wachsen in diesen Dingen. Zu Josef, dem Stiefvater von Jesus, hat der Herr im Traum gesprochen. Philippus die Geschichte, wo er ihn in die Wüste schickt und dann ist dieser Wagen, diese Kutsche von dem Kämmerer aus Äthiopien. Ich weiß nicht, wie der Geist zu ihm gesprochen hat. Da steht nur, der Geist sprach zu ihm, geh in die Wüste an die und die Straße. Und er ist gegangen und dann hat er diesen Typen gesehen und hat die Dinge zusammengezählt und hat gesagt, okay, dafür bin ich hier. Er ist hingelaufen und hat gesagt, hey, dann hat er gerade die Bibel gelesen und hat gesagt, verstehst du, was du liest? Nein, okay, ich erkläre es dir. Und er hat sich bekehrt. Und so ist übrigens die Kirche in Äthiopien entstanden. Gibt es heute noch. Manchmal spricht Gott durch Erscheinungen oder Visionen. Apostelgeschichte 9 zu Hananias oder Apostelgeschichte 10 zu Petrus. Er sieht dieses Tuch mit den unreinen Tieren vom Himmel kommen. Und Gott sagt, schlacht ihr und iss. Und er sagt, nee, niemals habe ich was Unreines gegessen. Das passiert, glaube ich, dreimal. Und dann stehen die Heiden von Cornelius an der Tür und klopfen an. Sagen, komm mit zu uns. Paulus als guter Jude hätte niemals das Haus eines Heiden betreten. Aber Gott hat ihn vorbereitet durch diese Vision, die er ihm gegeben hat. Also da gab es eine Auslegung dafür. Es ging um die Heiden. Nenn du nicht unrein, was ich rein nenne, hat der Herr ihm gesagt. Letztes Beispiel in Apostelgeschichte 14, die Verse 8 bis 10. Da lesen wir, ein gewisser Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutterleibe an, der niemals gewandelt hatte, also ein Gelähmter von Geburt an. Dieser hörte Paulus reden, welcher also unverwandt auf ihn hinblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt oder gerettet zu werden, mit lauter Stimme sprach, stell dich gerade hin auf deine Füße, und er sprang auf und wandelte. Paulus sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Ich weiß nicht, wie er das gesehen hat, offensichtlich nicht mit physischen Augen. Gott hat ihm da Erkenntnis geschenkt und oft wirkt das Wort der Erkenntnis zusammen mit diesen anderen Gaben der Heilungen und diesen Dingen. Oft ist so eine Kommunikation, manchmal ist es ein starker Eindruck im Herzen, manchmal ein Gedanke, manchmal so ein Gefühl, Intuition. Kann man ganz schwer beschreiben. Muss jeder für sich selbst rausfinden und merken, wie Gott auf diese Art und Weise zu ihm spricht und unterscheiden. Lernen. So 20 Minuten gebraucht. Ich würde an dem Schluss, an dem Punkt da Schluss machen. Außer ihr habt noch was am Herzen, was ihr noch teilen wollt oder was ihr noch besprechen wollt. Kommentar, Fragen, da kommt gerade ein Fax. Sonst lasst uns beten. Lieber Vater, danke nochmal, dass wir so zusammen sein dürfen, wie wir hier zusammen sind. Ich danke dir, dass du uns lieb hast. Ich danke dir, dass du uns zurüstest, ja, dass du uns gebrauchen willst, um einander aufzubauen, in unserem Glauben, einander zu ermutigen und zu segnen. Und Herr, du siehst, wo wir stehen, auch in diesen Dingen. Wir machen ja jeder so unsere geistliche Reise durch, so einen Prozess. Du weißt, wo ich stehe. Ich würde nicht sagen, dass ich der Profi bin im Geistesgaben ausüben. Aber Herr, wir dürfen gemeinsam wachsen und gemeinsam lernen. Und darum möchte ich einfach beten, dass du deinen Weg hast mit uns und dass du uns führst, Herr, und dass du uns lehrst, in diesen Dingen zu leben und mit dir zu leben, sodass du dich durch uns ausdrücken kannst. Danke, dass du da bist, Herr. Und was für ein Vorrecht, dass du uns gebrauchen willst. Wir sind echt dankbar dafür. Das ist großartig. Segne uns jetzt, segne jeden Einzelnen. Noch die Gemeinschaft jetzt und dann, wenn wir nach Hause fahren, begleite uns mit deinem Segen. Amen. Amen.